Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stressfrei Immobilien verkaufen, kaufen, dem Podcast von Visalo Immobilien. Mein Name ist Philipp Hildebrandt, ich bin Inhaber von Visalo Immobilien, verfüge über 18 Jahre Verkaufserfahrung und bin als Immobilienmakler und Sachverständiger für Immobilienbewertung tätig. Außerdem bin ich Autor des Fachbuches Immobilienverkauf in 7 Schritten und mit mehr als 100.000 Streams und Downloads dürfte dieser Podcast schon sehr, sehr vielen Menschen dabei geholfen haben, ihre Immobilienentscheidung mit einem guten Gefühl zu treffen. Und heute wird es konkret, sehr konkret sogar. Denn wir schauen uns gemeinsam an, wie der Immobilienmarkt im Herbst 2026 tatsächlich dasteht. Nicht nach Bauchgefühl, nicht nach Stammtisch, sondern anhand der Zahlen, die im Sommer frisch veröffentlicht wurden. Die Transaktionsdaten der Gutachterausschüsse, der Immobilienpreisindex der Pfandbriefbanken, die aktuellen Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und natürlich die Daten für Hamburg und Schleswig-Holstein. Ich sage dir eins vorweg, das Bild ist spannender, als du wahrscheinlich denkst. Denn wir befinden uns gerade in einer Phase, in der sich zwei Dinge gleichzeitig abspielen. Die Preise steigen und gleichzeitig verlierst du als Verkäufer real an Kaufkraft. Die Nachfrage ist da und trotzdem dauern Verkäufe länger. Und die Zinsen sind gestiegen und trotzdem wird mehr gekauft als in den Vorjahren. Genau das dröseln wir jetzt Schritt für Schritt auf. Am Ende weißt du, wo du stehst, egal ob du gerade über einen Verkauf nachdenkst oder auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie bist. Los geht's!
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrandt.
Fangen wir mit dem an, was mich in Beratungsgesprächen am häufigsten beschäftigt. Und zwar mit der Verwirrung. Wenn du dich in den letzten Wochen über Immobilienpreise im Internet informiert hast, dann ist dir garantiert Folgendes passiert. Auf der einen Seite liest du, die Preise in Hamburg seien um 6% gestiegen. Auf der anderen Seite liest du, sie seien um 2% gesunken. Auf einer dritten Seite steht, sie hätten sich seitwärts bewegt. Alle drei Angaben stammen aus dem gleichen Zeitraum. Alle drei stehen auf seriös aussehenden Webseiten. Und alle drei könnten irgendwie stimmen. Wie kann das sein? Ganz einfach, weil sie unterschiedliche Dinge messen. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann fällst du auf keine Schlagzeile mehr herein. Es gibt im Wesentlichen drei Kategorien von Zahlen. Erstens Angebotspreise. Das sind die Preise, die in Immobilienportalen inseriert werden. Sie zeigen dir, was Verkäufer sich vorstellen, nicht was am Ende tatsächlich gezahlt wird. In einem Markt, in dem viel nachverhandelt wird, klaffen Angebot und Abschluss deutlich auseinander. Angebotspreise sind trotzdem nützlich, aber als Stimmungsbarometer, nicht als Wertmaßstab. Zweitens, Durchschnittspreise aus tatsächlichen Verkäufen. Das klingt schon besser, hat aber eine große Schwäche. Wenn in einem Quartal zufällig mehr große, hochwertige Objekte verkauft werden als im Quartal davor, dann steigt der Durchschnittspreis, ohne dass irgendeine Immobilie auch nur einen Cent mehr wert geworden wäre. Der Durchschnitt misst also nicht den Preis, sondern auch, was gerade verkauft wurde. Drittens, bereinigte Indizes. Und das ist der Goldstandard. Hier werden tatsächlich notariell beurkundete Kaufpreise ausgewertet und statistisch um Lage, Größe, Baujahr und Ausstattung bereinigt. Man vergleicht also gedanklich immer dasselbe Haus mit sich selbst über die Zeit. Es zeigt dir, ob Immobilien wirklich teurer geworden sind oder günstiger. Genau deshalb ist es als Eigentümer so gefährlich, den eigenen Preis von einem Online-Rechner oder einer Zeitungsmeldung ableiten zu lassen. Diese Werte sind Orientierung, mehr nicht. Sie sind keine offizielle Bewertung, sie werden von Banken auch nicht als Bewertungsgrundlage akzeptiert. Wenn du wissen willst, wie deine Immobilie wirklich bewertet wird und welche Verfahren dafür zum Einsatz kommen, hör dir unbedingt unsere Folge 67 Immobilienbewertung, Verfahren und Methoden an. Da gehen wir richtig in die Tiefe. Jetzt haben wir das Handwerkszeug. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie die Zahlen für ganz Deutschland im Herbst 2026 aussehen. Fangen wir mit der belastbarsten Quelle an, die wir hier in Deutschland haben, der Kaufpreisindex GREIX. Dieser wertet ausschließlich notariell beurkundete Kaufverträge aus. Es sind also keine Wunschpreise, sondern echte unterschriebene Abschlüsse. Das aktuelle Update wurde Anfang August für das zweite Quartal veröffentlicht. Und die Zahlen lauten so. Gegenüber dem Vorjahr sind Eigentumswohnungen nominal um 0,3% gestiegen, Einfamilienhäuser um 1,8% und Mehrfamilienhäuser gaben um 0,9% nach. Im Vergleich zum Vorjahresquartal lagen Eigentumswohnungen mit 0,4% im Plus, Einfamilienhäuser mit 1,9% und Mehrfamilienhäuser lagen mit 3,5% im Minus. Das klingt erstmal nach alles in Ordnung, moderat aufwärts. Aber jetzt kommt der Teil, den viele überlesen. Und der ist aus meiner Sicht die eigentliche Nachricht des Jahres. Rechnet man nämlich die Inflation raus, also betrachtet man die Preise in aktueller Kaufkraft, dann liegen alle drei Marktsegmente im Jahresvergleich im Minus. Eigentumswohnungen um 2,1%, Einfamilienhäuser um 0,7% und Mehrfamilienhäuser sogar um 5,9%. Was bedeutet es im Klartext? Du verkaufst heute dein Haus für einen höheren Euro pro Tag als vor einem Jahr. Aber du kannst dir von diesem höheren Betrag weniger leisten als damals. Die Preise steigen langsamer als die allgemeine Teuerung. Das ist ein entscheidender Unterschied und er wird in fast keiner Schlagzeile erwähnt. Die Verantwortlichen vom Greix-Index sagen, nominal geht es zwar weiter aufwärts, der Auftrieb habe aber sichtbar an Schwung verloren. Und dazu passt, dass Anbieter in Inseraten wieder häufiger nach unten korrigieren. Ein Muster, das sich in der Vergangenheit als recht zuverlässiger Vorbote nachlassender Preisdynamik erwiesen hat. Dieser Befund wird auch von anderen großen Indizes unterstützt. Das Statistische Bundesamt hat für das erste Quartal 2026 ein Plus von 1,4% gegenüber dem Vorjahresquartal gemeldet und ein Plus von 0,3% gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich, im dritten Quartal des Vorjahres lag der Jahreswert noch bei 3,2%, im vierten Quartal bei 2,6%. Die Dynamik lässt also messbar nach. Nebenbei bemerkt, der Häuserpreisindex wurde im Juni turnusmäßig auf das neue Basisjahr 2025 umgestellt. Wer also ältere Basiswerte vergleicht, muss aufpassen, dass er nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und der Immobilienpreisindex des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken, der auf Transaktionsdaten von über 700 Kreditinstituten beruht, der zeigt für das zweite Quartal für über alle Objektarten hinweg ein Plus von 1,3% im Jahresvergleich gegenüber dem Vorquartal, aber ein hauchdünnes Minus von 0,1%. Wohnimmobilien allein legten 1,9% zu, während Büro- und Handelsimmobilien erstmals seit anderthalb Jahren nachlassen. Wer sich erinnert, in Folge 178, Immobilienmarkt 2026, die Käufer sind zurück, steigen jetzt die Preise, habe ich Anfang des Jahres genau diese Frage gestellt. Die Antwort lautet heute, mit den Sommerdaten im Rücken, ja, die Käufer sind zurück, aber nein, in eine neue Preisrallye mündet das nicht. Es mündet in einem normalisierten Markt. Und einer der Hauptgründe dafür sitzt in Frankfurt. Im nächsten Kapitel schauen wir uns deshalb an, was die Europäische Zentralbank im Juni getan hat und warum das für deine Finanzierung eine echte Zäsur bedeutet. Am 11. Januar 2026 ist etwas passiert, womit die meisten Marktbeobachter so nicht gerechnet hätten. Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen wieder angehoben. Zum ersten Mal seit rund 3 Jahren. Konkret wurden alle 3 Leitzinssätze um 25 Basispunkte, also um 0,25 Prozentpunkte, erhöht. Mit Wirkung zum 17. Juni liegt der Einlagesatz seitdem bei 2,25%. Der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,4% und der Spitzenrefinanzierungssatz bei 2,65%. Der Hintergrund ist schnell erzählt. Die Inflation im Euroraum ist wieder deutlich über dem Zinsniveau von 2% geklettert, getrieben insbesondere durch einen Energiepreisschock infolge der Zuspitzung im Nahen Osten. Die EZB rechnet ihren aktuellen Projektionen für 2026 mit einer durchschnittlichen Inflation von rund 3%, für 2027 mit 2,3% und erst für 2028 wieder mit dem Zielwert von 2%. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum wird für dieses Jahr mit 0,8% veranschlagt. Bei der Folgesitzung am 23. Juli hat die EZB dann erstmal stillgehalten und die Zinsen unverändert gelassen. Die nächste Entscheidung steht im September an. Und die wird von den Finanzierungsmärkten ganz genau beobachtet. Was heißt das jetzt für dich, wenn du eine Immobilie finanzieren willst? Die Bauzinsen sind spürbar angezogen. Die besten Konditionen für Baufinanzierung lagen Anfang August je nach Zinsbindung, also für Laufzeiten von 5 bis 30 Jahren, ungefähr zwischen 3,7 und 4,3% effektiven Jahreszins. Andere Marktbeobachter nennen für typische Standardfälle eher eine Spanne von 3,9 bis 4,5%. Ich nenne dir bewusst Spannen und keine Einzelzahl, weil dein tatsächlicher Zins massiv davon abhängt, wie viel Eigenkapital du mitbringst, wie deine Bonität aussieht und wie lange du dich binden möchtest. Wie geht es weiter? Da gehen die Prognosen auseinander, was ich für ein ehrliches Signal halte. Viele sehen für das zweite Halbjahr eine Seitwärtsbewegung mit leichter Aufwärtstendenz und sehen beim Topzins für 10-jährige Darlehen in einem Korridor zwischen 3,3 und 3,9%. Andere Häuser rechnen bis zum Jahresende eher mit einem Anstieg Richtung 4%. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen, die für Baufinanzierung der wichtigste Taktgeber ist, lag Ende Juli bei rund 3,2%. Das spricht eher für ein dauerhaft erhöhtes Zinsniveau. Mein praktischer Rat daraus, und den gebe ich seit Monaten unverändert, plane nicht mit der Hoffnung auf sinkende Zinsen. Plane mit dem, was du heute bekommst, und rechne einen Puffer ein. Wer ein konkretes Objekt hat und ein gutes Angebot bekommt, sollte sich die Kondition zeitnah sichern, statt auf einen besseren Monat zu spekulieren. Denn die Volatilität ist derzeit hoch. Bewegungen in beide Richtungen sind derzeit jederzeit möglich. Und ein zweiter Punkt, der oft untergeht: Ein höheres Zinsniveau bremst nicht nur Käufer. Es bremst auch das, was Banken finanzieren. Wenn du wissen willst, warum die Bank am Ende mitentscheidet, ob dein Verkauf gelingt, dann ist Folge 165, Beleihungswert verstehen, für dich Pflichtprogramm. So viel zum großen Rahmen. Im nächsten Kapitel wird es regional. Und zwar mit den besten Daten, die es für Hamburg überhaupt gibt. Für Hamburg haben wir eine Datenquelle, um die uns viele Regionen beneiden. Der Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte. Der Vorteil gegenüber allen Portalauswertungen: Hier werden ausschließlich notariell beurkundete Kaufverträge ausgewertet. Also das, was wirklich gezahlt wurde. Der aktuelle Bericht wurde Ende April veröffentlicht und wertet das Umsatzjahr 2025 aus. Und das zeigt vor allem eins: Der Markt ist wieder in Bewegung gekommen. Die Zahl der Kaufverträge am Hamburger Grundstücksmarkt stieg von rund 19.080 im Jahr 2024 auf rund 10.120 im Jahr 2025. Das ist ein Plus von etwa 11%. Der Geldumsatz kletterte von 8,6 Milliarden Euro auf rund 9 Milliarden Euro. Der Markt ist also deutlich liquider geworden. Das Niveau der Boomjahre 2022 und 2021 wird aber noch lange nicht erreicht. Jetzt wird es aber interessant, denn die einzelnen Segmente laufen ganz, ganz unterschiedlich. Ein- und Zweifamilienhäuser bewegen sich seitwärts. Die Zahl der Kaufverträge stieg um 5% auf etwa 2.690. Der durchschnittliche Kaufpreis der tatsächlich verkauften Objekte sank zwar um rund 6%, das ist aber, wie wir in Kapitel 1 gelernt haben, stark davon geprägt, was verkauft wurde. Bereinigt um Lage, Größe und Ausstattung ergibt sich eine leichte Preissteigerung von rund 1%. Der Median lag bei 565.000 Euro und damit ebenfalls rund 1% über dem Vorjahr. Fazit für dieses Segment: Der Korrekturmodus ist vorbei, ein neuer Boom aber noch nicht in Sicht. Eigentumswohnungen zeigen ein freundlicheres Bild. Die Zahl der Verkäufe stieg von rund 5.172 auf 5.860. Der reine Durchschnittspreis pro Quadratmeter legte um etwa 1% zu. Bereinigt um Lage, Größe, Ausstattung weist der Gutachterausschuss jedoch eine Steigerung von rund 5% aus. Neubauwohnungen in mittlerer Lage lagen bei rund 8.400 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Mehrfamilienhäuser waren 2025 das dynamischste Segment. Die Zahl der Kaufverträge stieg von rund 400 auf rund 510, also um etwa 27%. Der Geldumsatz legte sogar um rund 66% zu. Lagebereinigt ergibt sich daraus eine Preissteigerung von rund 8%. Im Mittel wurde das 22,1-fache der Jahresnetto-Kaltmiete gezahlt. Im Vorjahr lag dieser Faktor nach bei rund etwa 21. Und ein Punkt, den ich als Bewertungssachverständiger besonders spannend finde: Beim Bauland zeigt sich eine Verschiebung. Zum Stichtag 1. Januar 2026 gaben die Bodenrichtwerte für Einfamilienhausbauplätze über Gesamt-Hamburg im Durchschnitt um 5% nach, für Geschossbauwohnungsbauplätze um 4%. Das ist bemerkenswert. Wohnbau und Land gibt nach, während die Preise für bebaute Wohnimmobilien tendenziell anziehen. Für dich als Eigentümer eines Einfamilienhauses in Hamburg heißt das ganz praktisch, dass der Bodenwertanteil deiner Immobilie eher unter Druck steht, während der Gebäudeanteil sich hält. Bei Grundstücken mit hohem Bodenwertanteil, also zum Beispiel Kleinhäusern auf großen Parzellen, kann das den Gesamtwert spürbar beeinflussen. Ergänzend noch ein Blick auf die Mietseite, weil das für viele Kaufentscheidungen der Vergleichsmaßstab ist. Die Angebotsmieten in Hamburg sind im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr rund um 2% gestiegen und liegen im Jahresvergleich rund 5,1% höher. Damit gehört Hamburg zu den dynamischen Mietmärkten unter den großen Städten. Neubaugebiete in Hamburg lagen bei rund 21,5 Euro den Quadratmeter und damit etwa 34% über dem Bestand. Das ist Hamburg. Im nächsten Kapitel fahren wir raus nach Schleswig-Holstein. Und da wird es überraschend positiv. Wenn ich Eigentümern in Schleswig-Holstein erzähle, dass ihr Bundesland in einer aktuellen bundesweiten Prognose ganz vorne liegt, ernte ich meistens erst einmal ungläubige Blicke. Aber genau so ist es. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut hat für den Postbank Wohnatlas 2026 die Preisentwicklung von Bestandseigentumswohnungen in allen 400 Landkreisen und kreisfreien Städten bis zum Jahr 2035 modelliert. Im Bundesdurchschnitt kommt die Prognose auf ein reales, also inflationsbereinigtes Preisplus von 0,41% pro Jahr. Unter allen Bundesländern liegt Schleswig-Holstein an der Spitze. Hier rechnet das Institut über alle Regionen hinweg mit einem realen Preisanstieg von 0,8% pro Jahr bis 2035. Es folgen Berlin und Bayern mit rund 0,6%. Am anderen Ende der Skala stehen Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen mit prognostizierten realen Rückgängen. Auch für die jüngste Vergangenheit gibt es aus derselben Untersuchung einen bemerkenswerten Befund. In den Landkreisen an der Schleswig-Holsteinischen Ostsee sind die Preise im vergangenen Jahr inflationsbereinigt gestiegen. Und das in einer Phase, in der sie bundesweit im Schnitt eher real gefallen sind. Was steckt dahinter? Aus meiner Praxis sehe ich vor allem drei Treiber. Erstens die Nähe zur Metropolregion Hamburg mit gut angebundenen Umlandlagen, die deutlich günstiger sind als die Stadt selbst. Zweitens die Attraktivität der Küstenregion, die durch Zweitwohnsitze und Ferienimmobilien eine eigene Nachfragedynamik entwickelt. Und drittens ein moderates Verhältnis vom Kaufpreis zur Miete in einigen Städten. Neumünster wird etwa in derselben Studie mit einem Vervielfältiger von rund 19 als besonders attraktiv für Käufer eingestuft. Aber, und das ist mir wichtig, Schleswig-Holstein ist eben nicht Schleswig-Holstein. Und hier hilft ein Blick auf die Regionaldaten des Statistischen Bundesamtes, weil die nach Siedlungsstruktur unterscheiden. Im ersten Quartal 2026 sind die Preise für Eigentumswohnungen in dünn besiedelten ländlichen Kreisen im Jahresvergleich um 3,6% gestiegen. In kreisfreien Großstädten außerhalb der sieben größten Metropolen um 2,9%. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern dreht sich das Bild fast um. Da lagen die Metropolen um plus 1,4% vorn, während die dünn besiedelten ländlichen Landkreise im Minus von 0,8% verzeichneten. Was heißt das für dich? Das Segment entscheidet mit über die Richtung. Eine Eigentumswohnung in einer schleswig-holsteinischen Mittelstadt entwickelt sich derzeit anders als ein Einfamilienhaus in dünn besiedelter Randlage. Und beim Grundstück gilt, die Bodenpreise in Schleswig-Holstein bewegen sich im Landesschnitt grob zwischen 223 und 335 Euro pro Quadratmeter und sind in den vergangenen 12 Monaten um 0,8% gefallen. Also gute langfristige Perspektive für die Region insgesamt, aber ein sehr differenziertes Bild im Detail. Und genau das ist der Grund, warum eine pauschale Preisangabe für Schleswig-Holstein praktisch wertlos ist. Kommen wir nun zum praktischen Teil. Was heißt diese Marktlage, wenn du in den nächsten Monaten verkaufen möchtest? Die Transaktionszahlen sprechen eine klare Sprache. Bundesweit wechselten im ersten Quartal 9,3% mehr der Eigentumswohnungen dem Besitzer als ein Jahr zuvor. Das Transaktionsvolumen lag um 12,1% höher. In Hamburg stieg die Zahl der Kaufverträge rund um 11%. Es wird also wieder gekauft. Die Zeit, in der Käufer komplett abgetaucht waren, ist vorbei. Die durchschnittliche Vermarktungsdauer lag im ersten Quartal bei rund etwa 90 Tagen für Eigentumswohnungen und 91 Tagen für Einfamilienhäuser und damit leicht über dem Vorquartal. Das sind rund 3 Monate reine Vermarktung, bevor überhaupt der Notartermin ins Spiel kommt. Wer im Herbst startet und den Abschluss noch in diesem Jahr möchte, muss sich strecken. Für dich bedeutet das, ein zu hoher Startpreis kostet dich nicht nur Zeit, er kostet dich am Ende bares Geld. Eine Immobilie, die 3 Monate zu teuer im Markt steht, dann reduziert wird, dann noch mehr reduziert wird, gilt bei Interessenten irgendwann als Ladenhüter. Und dann verhandelst du am Ende unter dem Preis, den du am Anfang problemlos bekommen hättest. Ich habe das in 18 oft so erlebt, dass ich sagen kann, das ist keine Ausnahme, das ist die Regel. Fassen wir zusammen, was wir heute gesehen haben. Der Markt hat sich normalisiert. Nominal steigen die Preise moderat weiter. Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser lagen im zweiten Quartal im Jahresvergleich leicht am Plus. Real, also gemessen an der Kaufkraft, liegen alle Segmente im Minus. Die Dynamik lässt spürbar nach. Der Zins ist der Bremsklotz. Die Europäische Zentralbank hat im Juni erstmals seit 3 Jahren wieder erhöht. Die Bauzinsen liegen je nach Konstellation grob zwischen 3,7 und 4,5%. Und eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht. Die Knappheit ist der Gegenspieler. Die Baugenehmigungen ziehen zwar deutlich an, aber der daraus resultierende Wohnraum kommt frühestens 2028 auf den Markt. Bis dahin bleibt das Angebot knapp. Was heißt das unter dem Strich? Wir haben keinen Käufermarkt und keinen Verkäufermarkt. Wir haben einen Markt, in dem beide Seiten rechnen müssen und in dem der Preis nicht mehr vom Trend gemacht wird, sondern vom einzelnen Objekt. Genau deshalb war eine saubere, marktgerechte Bewertung noch nie so wichtig wie heute. Und damit kommen wir zu dem Punkt, an dem ich dir gerne konkret weiterhelfe. Wenn du deine Immobilie verkaufen möchtest und dabei Unterstützung brauchst, bist du bei uns genau richtig. Wir beraten dich umfassend, ordnen deine persönliche Situation in die aktuelle Marktlage ein und helfen dir, den für dich passenden Weg zu finden. Ohne Druck. Fordere dazu einfach dein unverbindliches Beratungsgespräch über den erfolgreichen Verkauf deiner Immobilie an. Und weil das Thema Bewertung in dieser Marktphase entscheidend ist, für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg bieten wir dir eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Als Sachverständige für Immobilienbewertung schaue ich mir dabei nicht nur Durchschnittswerte an, sondern genau die Faktoren, die bei deiner Immobilie den Unterschied machen. Ruf uns einfach an unter 04101 854 5454 oder schreib uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast jetzt ein klares Bild davon, wo der Immobilienmarkt im Herbst 2026 tatsächlich steht. Und vor allem, wie du deine vielen widersprüchlichen Zahlen da draußen richtig einordnest. Wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, dann abonniere den Podcast und lass gerne eine Bewertung da. Das hilft anderen Eigentümern, diesen Podcast zu finden. Du möchtest dich mit mir vernetzen? Sehr gern. Du findest mich auf LinkedIn. Den Link zu meinem Profil habe ich dir in den Shownotes gepackt. Schreib mir dort gern, wenn du ein Thema hast, was wir in einer der nächsten Folgen behandeln sollen. Wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag.